Okay, jetzt läuft alles. Hallo, moin. Schön, dass Sie da sind. Hallo, kommen Sie rein. Kleines, aber feines Publikum heute. Schön, dass Sie da sind, ich freue mich sehr. Und auch hallo am Video. Dann erinnern wir uns mal, wir haben ja angefangen mit Artikel 11, das Thema ist Normalform und bald kommt auch, was es ist. Davor werden wir einige teilweise sehr technische Resultate beweisen. Ich kommentiere das alles, während wir da durchlaufen, aber zuerst möchte ich wiederholen, was der letzte neue Begriff war. Wir haben uns nämlich überlegt, was es heißt, dass ein alpha-invarianter Teilraum alpha unzerlegbar ist. Das ist eine Eigenschaft, die parallel läuft dazu, dass man als Polynom irreduzibel ist oder vielleicht auch, dass man als Zahl eine Primzahl ist. Man kann sozusagen nicht weiter interessant zerlegt werden. Das ist hier gemeint. Das heißt, wenn ich einen alpha unzerlegbaren Teilraum sehe und versuche, den noch weiter zu zerlegen, ihn also als direkte Summe zu schreiben von alpha-invarianten Teilräumen, dann geht das nicht, außer es ist langweilig. Das heißt, einer der beteiligten Räume ist der Nullraum und der andere ist halt alles. Wir haben uns ein Beispiel angeguckt und da haben wir zu Fuß nachgerechnet, wie sowas aussieht. Und es war ein bisschen nervig, das zu Fuß zu machen, fand ich jedenfalls. Aber so kriegt man ein Gefühl dafür, was diese Eigenschaft bedeutet und was man da eigentlich nachrechnen muss. In der Zukunft werden wir dann hoffentlich Gelegenheiten haben, irgendwie methodisch geschickter zu sehen, dass ein Teilraum unzerlegbar ist oder wir sehen, dass man ihn zerlegen kann und dann ist halt die Frage, wie und wie macht man das besonders interessant. Und im Hinterkopf habe ich zumindest immer Abbildungsmatrizen. Ich will eigentlich immer alles, was wir über unseren Teilraum V bezogen auf den Endomorphismus Alpha so sehen können, übersetzen in eine aus diesen Eigenschaften kommende, geschickt gewählte Basis mit einer schönen Abbildungsmatrix dazu. Das ist die ganze Zeit das, was ich im Hinterkopf habe. Und immer dann, wenn ich denke, dass das geht, werde ich versuchen, Sie daran zu erinnern, dass wir dahin wollen. Und dann machen wir unsere kleine Checkliste. Und es geht los mit Lemma 11.2, wo wir uns erstmal klar machen, dass man einen Vektorraum V mit unseren ganzen Voraussetzungen, die wir haben, insbesondere endlich erzeugt, das ist total wichtig, dass wir den immer schreiben können als direkte Summe von Teilräumen, die alpha unzerlegbar sind. Das heißt, wir haben jetzt so eine Existenzaussage. Das geht immer. Wir wissen noch nicht, wie eindeutig das ist, das kommt später, aber zumindest wissen wir jetzt erstmal, dass es überhaupt möglich ist, unseren Vektorraum so zu schreiben. Und warum wir das wissen wollen, das wird dann hoffentlich im Laufe der Zeit klar. Und damit gehe ich an irgendeine Tafel und wir beweisen dieses Lemma. Hier die ganze Zeit mit Vektorräumen arbeiten, die über den Grundkörper endlich erzeugt sind, ist der, dass wir dann eine endliche Dimension haben und dass wir dementsprechend Induktion über die Dimension machen. Das möchte ich jetzt gerne tun. Thank you.
Dann gehen wir jetzt in den Dimensionsschritt. Sei die Dimension mindestens 1 und sei die Aussage, also die Aussage, dass es so eine Zerlegung in Alpha und zerlegbare Teilräume gibt, richtig für Alpha invariante Teilräume von V, die eine kleine Dimension haben. Selber Alpha unzerlegbar. Also ich gucke, ich schaue, ob ich eine Zerlegung finde von V überhaupt erstmal in Alpha-invariante Teilräume. Und wenn nicht, dann ist V ja selber Alpha unzerlegbar. Das heißt, das ist dann meine Zerlegung. Da ist also nichts weiter zu tun. Und auch wenn ich da vielleicht keine Lust zu habe, kann ich nachgucken, ob das so ist. Die Dimension ist endlich. Es gibt also zwar vielleicht viele, aber nur endlich viele Möglichkeiten für Teilräume. Die kann ich im Prinzip alle durchprobieren und gucken, ob die Alpha-invariant sind und ob ich da so eine Zerlegung finde. Das will ich normalerweise nicht machen. Ich könnte es. Das heißt, ich kann die Frage beantworten, ob V selber Alpha unzerlegbar ist. Und wenn ja, dann höre ich hier auf, denn dann habe ich meine Zerlegung. Aber es könnte ja auch sein, dass ich eine Möglichkeit finde, zu schreiben als direkte Summe von zwei Teilräumen, die echt sind, die also eine echt kleinere Dimension haben und die auch nicht der Nullraum sind und die Alpha invariant sind.
Summe von
und schreibe eine Zerlegung von V.
Das Prinzip, dass man nicht unendlich in die natürlichen Zahlen absteigen kann. Also, dass wenn man eine fallende Folge von natürlichen Zahlen hat, dass sie dann immer zu Null geht. Also, dass sie dann immer abbricht irgendwann.
Wenn man will, kann man das so interpretieren. Wäre jetzt nicht meine erste Idee gewesen. Meine erste Idee wäre, glaube ich, eher gewesen, zu gucken, wie man mit dem gleichen Prinzip Polynome zerlegen kann und sie als Produkt von irreduziblen Polynomen schreiben kann oder wie man zeigen kann, dass es in den natürlichen Zahlen eine eindeutige Primfaktorzerlegung gibt oder so. Das wären jetzt eher meine Parallelen gewesen, aber ja, das Prinzip ist, dass man nicht unendlich weiter absteigen kann. Ja. Danke. Fragen, Anmerkungen? Noch irgendwas anderes? Ich sehe keine. Dann gucken wir auf Lemma. Nein, nicht Lemma, sondern Hilfssatz. Hilfssatz 11.3. Und Hilfssatz ist jetzt schon ein Indikator, dass es ein technisches Hilfsresultat ist, das ich unter anderem deshalb hier beweise, weil es mich nerven würde, im nächsten Satz, wo wir das genau einmal brauchen und dann nie wieder, dann mitten im Beweis diese Argumente zu machen. Will ich nicht. Also stelle ich das raus, beweise das jetzt hier auch nicht, sondern mache das in einer Podcast-Folge und ich werde Sie nie nach dem Beweis für diesen Hilfssatz fragen, sondern ich möchte dann lieber mit Ihnen besprechen, wie der Hilfssatz dann verwendet wird im nächsten Resultat. Das ist eigentlich das wichtige Argument. Das, was hier in dem Hilfssatz passiert, das ist nur so. Das ist nur so halb interessant und das, was an Ideen da interessant ist oder wichtig, da habe ich darauf geachtet, dass es dann an einer anderen Stelle irgendwo nochmal vorkommt. Deswegen besprechen wir den Hilfssatz kurz, aber beweisen wir ihn nicht. Wir haben unsere üblichen Voraussetzungen, haben einen alpha-invarianten Teilraum U und schränken jetzt unsere Abbildung Alpha auf U ein. Und einfach nur, damit die Notation übersichtlicher ist, nenne ich jetzt diese eingeschränkte Abbildung Beta. Und jetzt nehme ich mir zwei Polynome her aus Kx, die die Eigenschaft haben, dass sie nicht gleichzeitig vom gleichen irreduziblen Polynom von irgendeinem in Kx geteilt werden können. Wenn Sie an eine Parallele denken möchten, dann denken Sie an Teilerfremdheit bei ganzen Zahlen. Also sowas wie 4 und 7. Die sind in Z teilerfremd, die einzigen ganzen Zahlen, die die teilen, sind 1 und minus 1. Und so was Ähnliches kann man auch für Polynomen machen, zumindest wenn der Polynomring gut genug ist und über Körpern ist er gut genug, dann kann man bei Polynomen schauen, wie sehen die Zerlegungen in irreduzible Polynome aus und kommt da irgendein irreduzibles Polynom in beiden vor. Und wenn nicht, dann können wir auch Polynome teilerfremd nennen. Das ist einfach eine Ausdehnung dieses Begriffs. In der Algebra 1 hören wir da mehr zu. Und das ist eine Voraussetzung, die ich hier gerne hätte. Q1 und Q2 sollen keine gemeinsamen irreduziblen Teiler haben in Kx. Dann schaue ich mir das Produkt an. Und die Aussage in diesem Hilfssatz ist dann, und so werden wir das später benutzen, dass wenn ich dann den Kern anschaue, der Abbildung, die rauskommt, wenn ich Beta in Q einsetze, dass ich den dann schreiben kann als direkte Summe der beiden Kerne, der Abbildungen, die rauskommen, wenn ich Beta in diese beiden Faktoren einsetze, also einmal in Q1 und einmal in Q2. Das ist also eine Möglichkeit, einen Kern, über den wir irgendwas rausfinden wollen, zu zerlegen, in Kerne von Abbildungen, die wir bekommen haben, indem wir die Abbildung Beta irgendwo eingesetzt haben. So. Der Beweis ist noch nicht mal irgendwie schlimm oder besonders schwierig, aber er ist halt so technisch und an dieser Stelle habe ich beschlossen, ich möchte lieber ein bisschen ausführlicher erklären, was in dem Satz steht und dann gleich, wenn wir ihn benutzen, gut erklären, wie wir ihn benutzen und gleichzeitig möchte ich keine Beweise weglassen, also gibt es ihn natürlich, aber als Podcast. So, wenn wir jetzt weitergehen zu Lemma 11.4 und wenn Sie schon bereit sind, dann zeige ich Ihnen das jetzt einfach. So sieht es aus. Da sehen wir jetzt einen ganz besonderen Spezialfall davon, wie so ein Minimalplenum aussehen kann. Und tatsächlich wird uns dieses Thema noch eine Weile beschäftigen, deswegen möchte ich ein kleines Beispiel geben. Nehmen wir mal die Abbildung Identität auf V, V ist R3 und alles findet über dem Körper R statt. Wenn ich dann die identische Abbildung nehme, dann ist das charakteristische Polynom davon x minus 1 hoch 3. Ich hoffe, Sie stimmen mir alle zu. Abbildungsmatrix, zack, einmal Einheitsmatrix, egal welche Basis ich nehme. So sieht mein charakteristisches Polynom aus. Und das Minimalpolynom ist einfach nur x minus 1. Ich könnte eine Abbildung basteln, die auf den ersten Blick Ähnlichkeit damit hat und das gleiche charakteristische Polynom, da würde die Abbildungsmatrix so aussehen. Hier wäre das Minimalpolynom nicht x minus 1, sondern, wenn ich mich nicht täusche, x minus 1 hoch 3. Charakteristisches und Minimalpolynom sind für die Abbildung, die so gegeben ist, mit dieser Matrix gleich. Und das ist so ein Fall, wie wir ihn dort im Lemma vorfinden. Das Minimalpolynom ist eine Potenz von einem irreduziblen Polynom, in diesem Fall von x minus 1. Ergibt es Sinn? Wir könnten auch sowas haben wie, das Minimalpolynom ist x Quadrat plus 1 zum Quadrat. Über R ist x Quadrat plus 1 irreduzibel. Und das Quadrat davon ist dann eine Potenz von einem irreduziblen Polynom. Und ich will jetzt nicht hinmalen, wie eine Matrix dazu aussehen könnte, aber ich wollte Ihnen einfach Beispiele geben dafür, dass solche Minimalpolynome wirklich vorkommen. Ja? Ja?
Haben Sie für die Matrix zwei verschiedene Klassen genommen? Weil es versteht nicht, wie Sie auf die Matrix gekommen sind.
Ich habe mir eine Abbildungsmatrix ausgedacht, die das gleiche charakteristische Polynom hat, aber ein anderes Minimalpolynom. Und ich kann das, weil ich schon ein bisschen mehr weiß als in ein paar Wochen, können Sie das auch.
Ich verstehe noch nicht ganz, wieso das ein Minimalpolynom ist.
Das habe ich auch nicht begründet. Ich habe gesagt, dass es so ist. Ich kann das begründen, bald können Sie das auch begründen. Das möchte ich aber jetzt nicht machen. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wie man auf eine Situation kommen kann, wo man so ein Minimalpolynom hat, was so aussieht wie in unserer Voraussetzung in dem Lemma.
Okay,
das müssen Sie nicht, jedenfalls nicht so schnell verstehen. Wenn Sie wollen, schnappen Sie sich diese Matrix und rechnen Sie los. Sie können das, Sie haben schon alle Instrumente, aber es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen mühsam. In ein, zwei Wochen geht das wesentlich einfach. Okay, das war meine kleine Motivationsrede zum Thema. Diese Voraussetzung, die in dem Lemma steht, die ist ganz ungewöhnlich. Die kommt immer mal wieder vor. Und selbst wenn sie nicht auf dem ganzen Vektorraum erfüllt ist, dann vielleicht auf irgendwelchen Teilräumen, sodass man immer wieder Teilmatrizen sieht in unserer großen Abbildungsmatrix, in denen die Situation so ist wie hier in dem Lemma. Deswegen lohnt es sich, das zu verstehen. Und wenn Sie noch eine andere Parallele sehen wollen, dann ist es jetzt quasi so, als würden wir uns innerhalb der ganzen Zahlen verschiedene Arten von Primfaktorzerlegungen angucken. Die eine Möglichkeit der Primfaktorzerlegung ist die, wo mehrere unterschiedliche Primzahlen vorkommen. Und die andere Art der Primfaktorzerlegung ist die, wo man nur eine Primzahl hat und dann davon eine Potenz. Also zum Beispiel 2 hoch 4 versus sowas wie 2 mal 3 mal 5 Quadrat. Sowas hat man bei Polynomen halt auch. Und wie wir sehen werden, verhalten sich die Abbildungen und die Abbildungsmatrizen etwas unterschiedlich, je nachdem, in welchem Fall wir sind. Daher kommt das alles. Und dann können wir jetzt Lemma L4 beweisen. Und ich erkläre genau, wo der Hilfssatz von vorher eingeht und dann werden Sie auch sehen, warum es total nervig wäre, den dann da mittendrin noch zu beweisen. Dafür gehen wir in die Minimalpolynome so aussehen. Hier sehen wir ein Kriterium dafür, wann das passiert in diesem Lemma. Und später gibt es auch noch Lemmata, bei denen wir mit der Voraussetzung anfangen, dass das Minimalpolynom so aussieht und dann zeigen wir das. Und wir wollen das einfach möglichst genau verstehen. Interessant finde ich hier, dass dieses Alpha-Unzerlegbar-Sein ja erstmal gar nicht wie so eine starke Eigenschaft aussieht, aber dass sie stark genug ist, um zu forcieren, dass das Minimalphänomen so eine besondere Gestalt hat. Mal gucken im Beweis, ob wir sehen, wie das zustande kommt. Erstmal möchte ich das Allgemeine über Minimalphänomen festhalten. Das Minimalphänomen von Wetter, und Wetter ist ja nichts anderes als Alpha eingeschränkt auf O. Das Minimalphänomen ist erstmal einfach nur ein normiertes Polynom aus Kx. Es hat noch mehr schöne Eigenschaften, aber ich möchte erstmal nur auf diesen Polynomen hinaus, denn den haben wir uns in Kapitel 9 angeschaut. Und wir haben am Ende von Kapitel 9 bewiesen, dass man jedes Polynom vom Grad mindestens 1 schreiben kann als Produkt von irreduziblen Polynomen. Und das ist sogar in gewisser Weise eindeutig, also bis auf Reihenfolge und Multiplikation mit irgendwelchen Konstanten. Was kann ich also jetzt mit diesem Minimalpolynom machen? Vielleicht sollten wir den Spezialfall angucken, dass der Raum ein Nullraum ist. Moment, was ist dann los? Dann ist U der ganze Raum. Und das Minimalpolynom ist ja dann das konstante Polynom 1. Und das ist die nullte Potenz von jedem irreduziblen Polynom, egal welches ich nehme. Das ist also so ein komischer Sonderfall, sozusagen das Zero-Produkt. Den Fall möchte ich aber, glaube ich, separat hinschreiben. Das steht nicht in meinen Notizen, aber ich finde, es soll in der Tat stehen. Der Exponent 0 ist explizit erlaubt, deswegen ist die nullte Potenz von jedem irreduziblen Polynom aus Kx. Das heißt, dann stimmt das, und es ist aber auch irgendwie langweilig. Ab jetzt sei die Dimension mindestens 1. Wir reden hier nicht über den Nullraum, und das bedeutet dann, dass das Minimalpolynom mindestens Grad 1 hat, und deswegen können wir jetzt diesen Satz anwenden aus dem Kapitel 9, ganz am Ende, wo steht, dass man das Polynom dann als Produkt von Irreduziblen schreiben kann. Sehr gut. eine Parallele geben zur Zerlegung von Zahlen und überlegen, was es bedeuten würde, wenn das nicht stimmt, was da steht. Also wenn ich das jetzt mit ganzen Zahlen machen würde, dann wäre das der Unterschied zwischen einer Primfaktorzerlegung, bei der man nur eine Primzahl stehen hat, dann ist es halt die Potenz davon, hier um 8. Oder wie sehen andere Primfaktorzerlegungen aus, die nicht so sind? Wenn man also nicht Potenz von einer Primzahl ist, woran erkenne ich so eine Primfaktorzerlegung? Fangen wir anders an. Sagen Sie mir mal eine Zahl, die keine Primzahlpotenz ist. Da gibt es viele. Irgendeine, ja. 6. Da kommen zwei verschiedene Primzahlen vor. Daran kann man erkennen, dass es keine Primzahlpotenz ist, denn Zerlegungen in dieser Art sind ja eindeutig gegen ganze Zahlen. Ich mache es mal ein bisschen interessanter. Ich mache mal 12 draus. 2 Quadrat mal 3, denn jetzt sehen wir, dass hier so eine Primzahlpotenz vorkommt, aber eben auch noch was anderes. Und man kann die Primfaktorzerlegung so schreiben, dass bei jeder Primzahl oben immer der größte Exponent dran steht, der möglich ist, und die anderen Primzahlen sind dann andere. Parallele zu Polynomen. Wenn ein Polynom nicht eine Potenz von einem Irreduziblen ist, dann kann ich das so schreiben in dieser Form, dass ich die irreduziblen verschiedenen Faktoren da so hinschreibe und immer so die gleichen, sage ich mal, zusammenfasse, dass da quasi immer so irreduzible Faktoren stehen, hoch irgendwas, mal der nächste, hoch irgendwas, und es gibt auch mindestens 2 verschiedene, und ich kann das so machen, dass die irreduziblen Polynome, die da unten sozusagen als Basis stehen, paarweise verschieden sind. So ähnlich wie ich bei einer Primfaktorzerlegung das eben so hinschreiben kann, dass die Primzahlen, die da stehen, paarweise verschieden sind mit den passenden Exponenten. Okay? Das ist der Unterschied zwischen der Schreibweise 2 mal 2 mal 3 und der Schreibweise 2 Quadrat mal 3. Erkennen Sie, was ich damit meine? Mit diesen unterschiedlichen Darstellungsweisen? Ja?
Ja, die Zerlegung ist eindeutig, oder?
Eindeutig bis auf Reihenfolge und bis auf sowas wie Vorzeichen wechseln. Ich kann hier natürlich auch schreiben, minus 2 mal 2 mal minus 3. Und ich kann die Faktoren noch irgendwie vertauschen. Das würde immer noch als Primfaktorzerlegung zählen. Aber es ist ansonsten eindeutig, ja genau. Und woher das alles kommt, das klären wir in der Algebra-Vorlesung, in der Algebra 1. Da sehen wir auch, dass es noch viel mehr interessante Ringe gibt, die auch sowas können. Und es gibt welche, die es nicht können. Auch sehr interessant. Ringe sind sowieso, das ist so ein Zoo. Sehr interessant. Da passieren sehr viele komische Dinge. Hier möchte ich Sie einfach nur ermutigen, immer dann, wenn wir über Polynome sprechen und irreduzible Polynome, wenn Sie das irritierend finden, was da steht, sich zu überlegen, was wäre die Parallele in den ganzen Zahlen mit der Primfaktorzerlegung. Denn das könnte hilfreich sein. Deswegen komme ich hier auf diese Beispiele. Zurück zu unseren Polynomen. Angenommen, die Aussage im Lemma sei falsch. Min-Beta, wo wir das als Produkt von irreduziblen Polynomen schreiben, halt nicht immer wieder dasselbe irreduzible Polynom vorkommt, sondern da kommen mindestens 2 verschiedene vor. Und dafür möchte ich jetzt Notation hinschreiben. Und das geht erst, wenn das Polynom mindestens Grad 2 hat. Wenn es Grad 1 hat, ist es nämlich selber irreduzibel und dann ist es insbesondere Potenz von einem Irreduziblen mit Exponent 1. So. Das heißt, wenn das hier mal falsch ist, dann muss das Polynom mindestens Grad 2 haben. Werden Sie sehen, wie der Hilfssatz davor benutzt werden kann. Folgendes haben. Q1 ist irreduzibel, irreduzibel in Kx.
Bei Q2 Apparat verlange ich das nicht. Das sind einfach alle anderen Polynome irgendwie zusammengefasst. Q1 teilt nicht Q2. Das heißt, die Primzahl hier vorne, die wir aussondern, soll nicht den ganzen Rest irgendwie noch teilen. Das ist darum in der Zerlegung so. Und das Minimalpolynom soll sich schreiben lassen als Q1 hoch m mal Q2. Oder in anderen Worten, man will das Minimalpolynom als Produkt schreiben, sodass der eine Teil Potenz von einem irreduziblen ist und der andere ist irgendwas dazu teilhaft. Das ist die Parallele zu dieser Zerlegung von 60, die ich da hingeschrieben habe. Und Q2 soll mindestens Grad 1 haben. Warum kann ich das fordern? Ja, weil ich das sonst, ja, sonst wäre es eine Konstante. Dann kann ich aber einfach Q1 normiert wählen und dann passt das gar nicht. Das heißt, das schreibe ich einfach noch mit dazu. Okay. Jetzt setze ich Beta ein, einmal in diesem ersten Teil des Polynoms und einmal in den zweiten Teil. Phi1 ist die Abbildung, die rauskommt, wenn ich Beta einsetze in das Polynom Q1 hoch n. Erinnern wir uns kurz, das machen wir gerade die ganze Zeit. Wir setzen Endomorphismen in irgendwelche Polynome ein und gucken, was dann passiert. Das machen wir auch. Und Phi2 soll die Abbildung sein, die rauskommt, wenn ich Beta in Q2 einsetze. Mal eben, ob ich alles hingeschrieben habe. Jawohl. Beta war die Einschränkung von Alpha auf U. Wenn ich jetzt Beta in irgendwelche Polynome einsetze, dann will ich ja im Prinzip nur die Hintereinanderausführung von Beta mit sich selber und gegebenenfalls noch irgendwelche Skalare davor und ich addiere das. Das heißt, das kann ich auch alles auf U einschränken und dann bekomme ich Endomorphismen von U. Ich kann jetzt innerhalb von U nach dem Kern gucken. U1 soll der Kern sein von Phi1 und U2 soll der Kern sein von Phi2. Es wird gleich klar, warum wir das alles so machen. Denn wir wollen ja auf einen Widerspruch hinaus. Wo bin ich? Hier. Was war nochmal in dem Hilfssatz los? Wir haben ein Polynom Q, das können wir schreiben als Q1 mal Q2. Und es soll kein irreduzibles Polynom geben, was die gleichzeitig teilen. Schauen wir mal. Wir haben das Minimalpolynom geschrieben als ein Polynom mal noch eins. Und die haben keine gemeinsamen irreduziblen Teiler, denn so haben wir das alles gewählt. Das heißt, das Minimalpolynom von Beta hat jetzt die Rolle von Q. Dieser erste Teil hat die Rolle von Q1 und Q2 ist Q2. Dann sagt uns der Hilfssatz, dass man dann den Kern von Beta eingesetzt in Q, also in unserem Fall von Beta eingesetzt in das Minimalpolynom, dass man diesen Kern als direkte Summe schreiben kann von den Kernen von Beta eingesetzt in die Teile. Das sind genau die Kerne, die wir hingeschrieben haben, deswegen stehen die da so. In anderen Worten, der Hilfssatz sagt uns folgendes: Mit Hilfssatz 11.3 sehen wir eine Zutat fehlt noch. Was passiert, wenn ich Beta in sein eigenes Minimalpolynom einsetze? Was kommt da raus? Welche Abbildung?
müssen wir uns einladen, wie das Minimalpluton definiert war. Ach, was war das nochmal? Ja, tasten wir uns rein. Da kommt ja nur der Nummerismus raus. Danke. Denn das Minimalpluton war ja definiert unter anderem über die Eigenschaft, dass wenn man da die Abbildung einsetzt, dass dann die Nullabbildung rauskommt. Das heißt, es gelten noch viele andere Sachen. Aber unter anderem gilt, dass wenn ich Beta in sein eigenes Minimalpluton einsetze, dass dann die Nullabbildung rauskommt. Und was ist der Kern von der Nullabbildung?
Der ganze Raum.
Der ganze Raum, genau. Ganz V, falls es die Nullabbildung auf V ist. In unserem Fall machen wir alles auf U. Also ganz U. Also können wir jetzt was hinschreiben. U ist der Kern von Beta eingesetzt in den Beta. Und hier kommt L3 und sagt, na, ich kann Beta in diese beiden Faktoren hier rechts einsetzen und davon die Kerne nehmen und die direkte Summe bilden. Diese Dinger heißen Phi1 und Phi2. Die Kerne davon heißen U1 und U2. Also steht hier, dass man U als direkte Summe von U1 und U2 schreibt. Und das sind Kerne von Endomorphismen, die wir aus Alpha gebastelt haben, also sind die Alpha-Variante. Das ist schlecht, oder? Denn in der Voraussetzung steht doch, dass U Alpha unzerlegbar ist. Gehen wir nochmal zum Lemma. Da steht's, U ist Alpha unzerlegbar. Das heißt, so eine Zerlegung ist nicht. Es sei denn, sie ist langweilig. Und langweilig bedeutet, einer der beiden Teilräume muss der Nullraum sein und der andere 1. Da nach Voraussetzung U Alpha unzerlegbar ist, gibt es jetzt zwei Fälle und einer davon muss auftreten. Erster Fall: U1 ist der Nullraum. Zweiter Fall: ich lasse mal ein bisschen Platz. Denken wir kurz darüber nach, was passieren würde, wenn U1 der Nullraum wäre. Das würde ja bedeuten, U2 wäre ganz U. Das heißt, der Kern von Phi2 wäre ganz U. Oder in anderen Worten, müsste Phi2 dann schon der Nullendomorphismus auf U sein. Das heißt, wenn man Beta in U2 einsetzt, kommt schon der Nullendomorphismus raus. Aber dann hätten wir ein Polynom von kleinerem Grad als das Minimalpolynom, was normiert ist, wenn wir da alles entsprechend wählen und was Beta als Nullstelle hat. Und das widerspricht der Definition von Minimalpolynom. Okay, wir luschern gleich weiter, aber erstmal möchte ich schauen, was Sie für Fragen haben. Gerade sehe ich keine. Dann gucken wir aufs nächste Dilemma. Oh ja, das ist auch schon wieder so ein technisches Feuerwerk. Da habe ich mir Notizen zugemacht, wie ich das hier machen möchte. Wir besprechen das Dilemma ausführlich. Und ich habe mir überlegt, dass ich bei Teil A die Idee erkläre. Und dann kommen so ganz lange Rechnungen und die werde ich in der Podcast-Folge erklären. Und es gibt Notizen, damit Sie das nachvollziehen können. Aber dann kann man, wenn man A hat, Teil B eigentlich ziemlich schön beweisen. Deswegen machen wir das zusammen. Und dann kommt ein Korrelar, wo wir die Sachen alle zusammenwerfen und benutzen und das besprechen wir auch. Gucken wir uns also Lemma L5 an. Das ist so ein bisschen, mein interner Spitzname ist, dass es irgendwie so ein magisches Lemma ist, weil man irgendwie kaum glauben kann, dass diese ganzen Sachen stimmen. Schauen wir uns das mal an, ganz in Ruhe. Die Voraussetzung ist die gleiche wie immer. Diesmal fangen wir mit einem Teilraum an, U, von dem wir nur verlangen, dass er alpha-zyklisch ist. Das ist, wir wissen noch nicht, wie alpha-zyklisch und alpha-unzerlegbar sich zueinander verhalten, aber da kommen wir noch hin. Deswegen ist wichtig, immer darauf zu achten, welche Voraussetzung ist es. Ist es nur alpha-invariant oder ist es alpha-zyklisch oder ist es alpha-unzerlegbar? Hier steht alpha-zyklisch. Wie meistens jetzt werden wir die Einschränkung von alpha auf u Beta nennen, damit die Notation ein bisschen einfacher ist. Und diesmal schreiben wir das Minimalpolynom einfach nur als Produkt von zwei Polynomen. Wir setzen da erstmal nichts weiter voraus. Das muss jetzt also nicht einer der Spezialfälle sein, die wir uns angeguckt haben. Und dann behaupten wir in Teil A, dass die Dimensionen der Kerne der Abbildung, die rauskommen, wenn man Beta in die Bestandteile einsetzt, Q1 bzw. Q2, immer genau der Grad der Polynome sind. Das ist so eine kleine magische Formel und das entsteht durch Zusammensetzen von ganz vielen Formeln, die wir schon haben, aber es ist echt mühsam. Man muss ziemlich viele Gleichungen hinschreiben und immer wieder umformen und deswegen gibt es dazu den Details in der Podcast-Folge, aber ich erzähle Ihnen, wie wir da hinkommen, dass wir zu diesen Gleichungen kommen. Dann kann man das schon so ein bisschen sehen. Und dann passiert noch mehr Magie in Teil B. Der Kern von Beta eingesetzt in Q2 ist dasselbe wie das Bild von Beta eingesetzt in Q1. Und umgekehrt. Ja, und umgekehrt. War das Ihre Frage? Ja, genau. Und umgekehrt, ja. So. Dann wische ich mal ein bisschen und dann nähern wir uns dem Ganzen. Ich habe mir Notizen gemacht und hoffe, dass ich die gleich noch verstehe. Einer Normalform. Wir sind gar nicht mehr weit weg davon. Deswegen ist, glaube ich, jetzt schon angebracht, dass ich da so eine allgemeine Bemerkung zu mache. Was hier passiert? Also die Lemmata, diese Hauptmethoden, wie wir da vorgehen und wie man dann mit Normalform arbeitet. Das ist für alle wichtig. Die Beweise, die wir jetzt gerade haben, auf dem Weg zur Normalform, da würde ich Lernstudis nie nachfragen, denn die Resultate sind zwar interessant und Normalformen sind interessant, aber da sind so viele technische Details, die wirklich nur hier wichtig sind und bei denen ich gerade nicht sehe, in welchen anderen Kontexten Sie das vielleicht noch brauchen. Wenn Sie sich das nur oberflächlich anschauen wollen, ist es völlig in Ordnung für die Lernstudis. Und es gibt ein, zwei Stellen, so wie vorhin bei dem Hilfssatz, wo ich sagen werde, das ist für alle nicht so wichtig. Schauen Sie es sich gerne an, wenn Sie es interessant finden. Ich mache es natürlich, aber ich werde Sie nie danach fragen. So, bis wir bei Normalformen sind, das sind jetzt noch ein paar Seiten, da gilt diese Ansage. Und das heißt, ich muss es berücksichtigen in allen Prüfungen, die Sie machen und in Übungsaufgaben, aber das kann ich. Gut, Lemma L5. Wir haben geklärt, was los ist. Und vielleicht ist auch schon ein bisschen deutlich geworden, warum ich finde, dass es irgendwie magisch ist, was da steht.
Und für Teil A erkläre ich jetzt ein bisschen die Idee, wie man da hinkommt zu den Gleichungen, die ich dann in der Podcast-Folge ausführlich mit Ihnen auflöse. Das ist für A so, vielleicht kommt ein bisschen Notation am Anfang einmal für alles. Da wir so viel damit umrechnen, möchte ich das Bild von Q1 eingesetzt Wetter mit W bezeichnen. Gucken wir mal kurz, ob es Sinn ergibt. Ich kann ja Wetter in Modulierung einsetzen und bekomme dann wieder einen Endomorphismus, in diesem Fall wieder von U, weil alles passiert, Gesundheit. Das heißt, ich habe eine Abbildung, die von U nach U geht. Dann kann ich mir das Bild davon angucken, das wird ein Teilraum sein von U. Das könnte wichtig sein. Und dann brauchen wir noch, dass U nach Voraussetzung alpha-zyklisch ist, also auch beta-zyklisch, denn auf U sind ja Alpha und Beta dasselbe. Beta ist ja einfach die Einschränkung von Alpha. So hinschreiben, dass man das sieht. Dann kann ich ja mal, ja, kann ich noch etwas hinschreiben, ganz drauf. Wie Wetter zu Glück. Denn ich kann B schreiben. Als Menge aller kleinen U, abgebildet durch Q1 eingesetzt Beta, das ist ja der Witz bei den Bildern, ich kann die ja also hinschreiben. Aber wenn ich alle Leute aus U darstellen kann, mit einem erzeugenden System, das besteht aus U, U hoch Alpha, U hoch Alpha Quadrat und so weiter, was dasselbe ist wie U, U hoch Beta, U hoch Beta Quadrat und so weiter, dann passiert hier dasselbe. Das heißt, dann kann ich B auch mit solchen Vektoren. Die nächste Frage ist, was mit dem Faktorraum passiert, U modulo W. Das gucken wir uns also auch noch kurz an. Erstmal überlegen wir, wie das überhaupt aussieht. Faktorräume sind ja immer so ein Thema. Nach Definition dieses Faktorraums ist das die Menge aller Restklassen B plus kleiner Repräsentant klein u aus u. Und wie viele das sind, kann ich mit einer Dimensionsformel ausrechnen. Wir wissen, dass die Dimension von diesem Faktorraum dasselbe ist wie die Dimension von u minus die Dimension von b. Wir wissen auch, wie man eine Basis davon hinschreiben kann, nämlich indem man eine Basis von b nimmt, die zu einer Basis von u ergänzt und dann die ergänzten Vektoren als Repräsentanten. Wir wissen ganz viel über solche Faktorräume. Jetzt möchte ich, genau, das ist schon mal richtig, jetzt möchte ich das gerne hinschreiben, indem ich verwende, dass U Beta zyklisch ist, denn ich kriege ja die Leute aus U, indem ich immer wieder Beta, also indem ich mir ein passendes kleines U schnappe und dann immer wieder Beta, Beta Quadrat und so weiter anwende, also kriege ich auch alle Restklassen, indem ich als Repräsentanten immer ein kleines U nehme. Vielleicht sollte ich da gleich mal einen konkreten Vektor hinschreiben. Ja, ich ergänze es gleich. Ich schreibe mal kurz weiter und dann ergänze ich, was das kleine U ist. Okay. wollte ich noch ganz viel zu erzählen. Dieses kleine Uhr. Soll so sein, dass man damit sehen kann, dass Unwetter zyklisch ist. Das heißt, ich schlage mir ein kleines Uhr aufs Uhr, mit dem ich das große Uhr so als Wettererzeugnis schreiben kann. Und wenn ich so ein kleines Uhr habe, kann ich das jetzt die ganze Zeit weiter benutzen. Hier läuft Klammer über alle, aber hier nehme ich jetzt wieder mein spezielles kleines Uhr von oben. Und dann mache ich so weiter. Das heißt, ich schreibe einfach nur mein Erzeugnis oben. Wir gehen das mal kurz durch. Hier schreibe ich alle Restklassen hin, ohne irgendwas. Das ist einfach nur, wie der Faktorraum definiert ist. Jetzt überlege ich mir, dass ich alle möglichen Us kriegen kann, indem ich über all diese Leute laufe, also alle U hoch Beta hoch K, wobei K 0 sein darf oder eine natürliche Zahl. Und ich muss lineare Messungen davon erlauben. Das heißt, deswegen habe ich hier die Mengenklammer durch Erzeugungsklammern ausgetauscht. Ob ich Beta oder Alpha anwende auf U ist egal, deswegen habe ich das hier ersetzt. Und dann habe ich mir überlegt, naja, die Definition von Alpha auf dem Faktorraum, U mod W, ist doch genau, dass ich auf die Repräsentanten Alpha anwende. Wenn ich also Alpha oder Potenzen von Alpha auf dieses kleine U anwende, auf den Repräsentanten, dann ist es dasselbe, als wenn ich die Restklasse angucke und dann darauf Potenzen von Alpha anwende, wobei ich aber jetzt die induzierte Abbildung auf dem Faktorraum betrachte. Deswegen diese Notation, U mod W. Ansonsten ist es dasselbe. Und jetzt sehe ich, dass wenn ich für den Repräsentanten das kleine U nehme, das ich am Anfang benutzt habe, um das große U wetterzyklisch zu erzeugen, dass ich dann eine Restklasse finde, mit der ich den ganzen Faktorraum erzeugen kann. Und zwar Alpha auf U mod W zyklisch, beziehungsweise Beta auf U mod W zyklisch, was dasselbe ist. Denn Beta ist ja die Einschränkung von Alpha. Der Witz bei den ganzen Basis zu überlegen, dass wir jetzt einen wetterzyklischen Teilraum haben, W, und einen wetterzyklischen Faktorraum, und wenn ich da wetterzyklisch sage, ist das ein bisschen Missbrauch von Notation, denn es ist ja die induzierte Abbildung. So, das war der erste Schritt. Ist das eine Frage oder eine Anmerkung? Nein, es ist einfach. Ne? Und jetzt bin ich ja schon fast fertig mit diesen Vorbereitungen, die ich machen wollte. Denn jetzt haben wir da mehrere beta-zyklische Räume und können auf die alles loslassen, was wir schon wissen über alpha-zyklische bzw. beta-zyklische Vektorräume. Und wenn wir das machen, dann kommen wir zu den Gleichungen, die man umformen kann, um A zu beweisen. Das schreibe ich jetzt noch kurz an. Und die Details und wie man die Gleichung umformt, kommen in der Praxis. Also, was verwenden wir jetzt? Es wird Lemma 1022. Und das ist jetzt anwendbar auf ganz viel Zeug, was da steht. Das ist nämlich anwendbar auf U. Auf B und auf den Faktorraum U-Modus. Ich überlege gerade, ob ich das noch irgendwo benutzen möchte. Ganz V brauche ich hier, glaube ich, nicht. Ich mache alles innerhalb von U. Und dann kommt einfach nur ganz viel Umschreiben von Polynomen, Faktorisierung, bla bla bla, irgendwas einsetzen und den Rest machen dann was. Mir war wichtig, einmal zu erklären, einfach weil es noch ein paar Mal vorkommen wird, wie man, wenn man mit einem alpha-zyklischen Teilraum anfängt, dann über Teilräume und Faktorräume noch mehr alpha-zyklische Sachen finden kann, mit denen man arbeiten kann. Das wollte ich dir einmal zeigen und die Details sind dann später. Nicht für alle jedenfalls wichtig, weil die dann nicht mehr so oft vorkommen. Und diese Geschichte mit dem Grab, diese Argumente, die machen wir noch öfter. Das heißt, es ist auch nicht so schlimm, wenn wir die jetzt hier nicht nochmal sehen. Ich möchte aber gerne zeigen, wie man jetzt Teil B aus Teil A schlussfolgern kann. Wir glauben also für den Moment, dass wir diese Dimensionsformeln da in Teil A schon haben und wollen daraus ableiten, was in B steht. Und wie ich schon sagte, gilt das auch andersrum, wenn man die Rollen von Q1 und Q2 vertauscht. Ich zeige aber jetzt nur diese eine Gleichung, weil die andere dann eben auch genauso voll. Und das Bild von Q1 eingesetzt Beta auf der rechten Seite, das haben wir schon, das ist unser B. Wenn wir also diese Gleichheit zeigen wollen, dann, ja, was haben wir für Möglichkeiten? Gleichheit von Mengen wäre ja Teilmenge in beide Richtungen. Bei Vektorrollen kann man sich da ein bisschen Arbeit sparen, indem man sagt, man zeigt Inklusion in eine Richtung und zeigt dann, dass sie die gleiche Dimension haben. Das hätte den Vorteil, dass wir über die Dimensionen aus Teil A schon was wissen und deswegen da vielleicht Informationen herbekommen können, die uns Arbeit abnehmen. Das heißt, das ist jetzt der Plan. Wir zeigen eine Inklusion und verwenden dann Dimensionszoll. Seit Zeit B aus B. B war das Bild von Beta eingesetzt in Q1. Wenn ich im Bild liege, heißt es doch, ich bin das Bild von irgendeinem Vektor. Also kann ich mir jetzt ein Urbild schnappen und kann das kleine B schreiben als dieses Urbild, was ich mir ausgesucht habe, abgebildet mit Q1 eingesetzt Beta. Dann nehme ich mir doch mal so einen Vektor her. Ich möchte meine Notation anpassen und werde es sofort bereuen. Ich mache es trotzdem. Sein V ist Q so. Das ist jetzt mein Vektor, den ich mir als Urbild aussuche. Vielleicht gibt es viele, aber ich schnappe mir einen und nenne ihn V. Das heißt, V abgebildet mit Q1 eingesetzt Beta soll B sein. Da verwende ich nur die Definition vom Bild. Sonst ist nichts passiert. Und jetzt möchte ich das ausrechnen. Und zwar möchte ich gucken, was passiert, wenn man jetzt B nimmt und darauf die Abbildung Q2 eingesetzt Beta loslässt. Was passiert? Na, erstmal habe ich keine Ahnung, aber ich kann B ersetzen durch das Bild von V unter Q1 Beta. Ups. V, Q1 Beta. Und dann wird das abgebildet mit Q2 eingesetzt Beta. Das heißt, wir haben hier so eine Hintereinanderausführung von Abbildungen und das ist genauso, als würde ich diese beiden Polynome multiplizieren und dann Beta einsetzen. Denn einsetzen ist ein Homomorphismus. Moment, das sieht gut aus. Einsetzen ist ein Homomorphismus, schreibe ich mal dran. Das freut mich jetzt. Das ist V, abgebildet mit Q1 mal Q2. Eingesetzt Beta. Ich setze mal Klammern. Moment. Was war denn Q1 und Q2? Oh, das Produkt ist das Minimalminimum. Juhu. Das ist V, abgebildet mit dem Minimalminimum von Alpha. Na, Beta in Wirklichkeit. Auf U ist es dasselbe. Das heißt, es macht nichts. Und haben vorhin wiederholt, wenn ich Beta in sein eigenes Minimalminimum einsetze, kommt 0 raus. Das heißt, hier kommt 0 raus. Oder in anderen Worten, dieses B, dieses kleine, mit dem ich angefangen habe, liegt im Kern der Abbildung von 2 eingesetzt Beta. So, damit haben wir gezeigt, dass wenn wir auf der rechten Seite anfangen im Bild, dass wir dann auf der linken Seite landen, in diesem Kern, und das ist wie durch Magie passiert. Das war die eine Inklusion. Und als nächstes machen wir, wie ich schon angekündigt habe, dieses Dimensionszeug. Jetzt ist also B ein Quartalraum vom Kern von Q2 von Beta. Und wir sind fertig. Ich schreibe mal eine gewisse Orientierung, denn ich habe es am Anfang nur gesagt und hingeschrieben. Wir sind fertig. Dimensionen gleich sind. so eine Art Abkehr mit der Dimension? Und dafür kommen jetzt Rechnungen, die mit dem Teil A zu tun haben. Ich fange an. Oh, und wir wiederholen auch was anderes. Wo muss ich die Gleichung anfangen, wenn das geht? Ich würde sagen, ungefähr hier. Dimensionsformel für Homomorphismen. Die einzige, die wir haben. Die Dimension vom Startraum ist die Summe von zwei Dimensionen. Welche sind das immer? Für unsere Standarddimensionsformel für Homomorphismen, ja?
Dimension vom Bild plus Dimension vom Kern.
Dankeschön, genau. Wir betrachten jetzt gerade Wetter und die Dimension von dem ganzen Raum, um den es geht, ist die Dimension vom Kern plus die Dimension vom Bild. Das gleiche können wir aber auch für andere Abbildungen machen, nicht nur für Wetter selber, sondern wir können das auch für Q1 eingesetzt Wetter machen. Das ist ja auch ein Endomorphismus von U. Das heißt, auch da können wir die Dimensionsformel anwenden. Und es ist wirklich nur das, nur die Dimensionsformel aus Satz, ich habe es irgendwo stehen, 5, 6. Dimension vom Raum ist die Dimension vom Kern plus die Dimension vom Bild. Also fangen wir mit dem Kern an. Kern von Beta eingesetzt in Q1. Moment, will ich das? Ja, das will ich. So. 1, 2, 3 Klammern gehen auf. 1, 2, 3 Klammern gehen zu. Plus Dimension vom Bild. Aber das Bild steht da, das ist W. Also kann ich die Dimension von W nehmen. So, sehr schön. Back to basics. Einfach in die Dimensionsform. Dann wissen wir, dass das charakteristische Polynom einer Abbildung als Grad immer die Dimension des Raums hat. Jetzt sind wir gerade bei U. Das heißt, dass die Abbildung, die mich gerade interessiert, Beta ist. Das charakteristische Polynom dazu, P Beta, hat als Grad also die Dimension von U. Gut. Auch nicht so aufregend. U ist alphazyklisch. Bei alphazyklischen Räumen sind das charakteristische Polynom und das Dimorphinom gleich. Also ist das auch der Grad von Minimalpolynom, von Beta. Und unsere Gradformel für Polynome sagt jetzt, dass das der Grad von Q1 plus der Grad von Q2 ist, denn das Produkt von dem ist das Minimalpolynom. Das ist also auch alles nichts Neues. Für den Grad von Q1 darf ich nämlich mit Teil A einsetzen die Dimension vom Kern von irgendwas und genauso für den Grad von Q2. Das heißt, hier kommt jetzt aus A zum Tragen und ich schreibe das da drunter, damit man das gut sehen kann. Der Grad von Q1 ist die Dimension vom Kern von Q1 eingesetzt Wetter und der Grad von Q2 ist die Dimension vom Kern von Q2. Obwohl wir es noch nicht fertig bewiesen haben. Und wir starten einmal auf die ganze Gleichung. Ein Teil ist auf beiden Seiten gleich, nämlich die Dimension vom Kern von Q1 eingesetzt Wetter. Die steht einmal links und einmal rechts. Also müssen die anderen beiden Termen, die da stehen, auch gleich sein. Das heißt, die Dimension vom Kern von Q2 Wetter muss dann dasselbe sein wie die Dimension von B. Und das ist genau das, was wir brauchen. B liegt in diesem Kern und die hat die gleiche Dimension als B. Anzuwenden, aber nicht die ganze Arbeit abzubereiten. Als nächstes kommt eine kleine Folgerung aus diesem ganzen Zeug, aber erstmal wische ich und ich möchte auch erstmal gucken, ob Sie noch Fragen haben dazu, bevor wir weitermachen, denn das war jetzt sehr viel rumgerechnet.
wische mal und dann schaue ich auf diese Frage. Frage oder Anmerkung? Wir schauen, wie es weitergeht. Und Sie sehen, ich habe da viel Platz freigelassen, weil da halt doch noch ein bisschen rumgerechnet wird mit diesem Beweis. Okay. In Korrelat 11.6 werden wir das jetzt auswerten. Da fangen wir wieder mit einem alphazyklischen Teilraum an. Und dann mit einem Eigenwert, den wir haben auf diesem Teilraum, also für die Abbildung, wenn wir sie darauf einschränken. Und dann sehen wir, und das ist auch wieder ein kleines Wunder, dass die Dimension des Eigenraums dann 1 ist. In anderen Worten, wenn Sie was Alpha-Zyklisches sehen und einen Eigenwert, dann kennen Sie die Dimension des Eigenraums. Sie müssen dann nicht losrechnen, Gleichungssysteme lösen, bla bla bla, was wir sonst immer machen, oder Abbildungsmatrizen erstellen und den Rang ablesen oder so. Nein, Sie wissen das dann einfach. Gucken wir, wie das passiert. Woher kommt diese Aussage? Sinn, die können auch weg sein. Muss ich mal korrigieren im Skript. Mal eine Bemerkung hier dran. Wahrscheinlich war da vorher was anderes, was nicht so gut lesbar war und die Klammern sind davon nicht geblieben. Okay, fangen wir damit an, dass wir doch wissen, dass Eigenwerte Nullstellen sind von unseren beiden besonderen Polynomen, die wir immer haben. Alle Eigenwerte sind Nullstelle vom charakteristischen Polynom und alle Eigenwerte sind auch Nullstelle vom Minimalen. Damit möchte ich also gleich beginnen, denn wir wissen ja, dass wir da einen Eigenwert Lambda haben. Lemma 10.8 für das charakteristische Polynom. Aber mir ist gerade das Minimalpolynom wichtiger. Wie war es nochmal, wenn wir bei einem Polynom eine Nullstelle haben? Da konnte man dann noch so eine schöne Faktorisierung für das Polynom hinschreiben. Wie ging das nochmal? Ich habe ein Polynom, nennen wir es P und eine Nullstelle. Wie kann ich das Polynom dann schreiben? Ja? Genau. Genau, danke schön. Man kann so einen Linearfaktor rausziehen. Das möchte ich jetzt hier gerne machen. Jetzt existiert ein, wir haben es in einem Lemma festgehalten. Gesundheit, das Lemma schreibe ich mal mit dazu. Und ich freue mich, dass Sie sich erinnert haben. Jetzt kann ich das Minimalpolynom schreiben als x minus Lambda, unsere Nullstelle, mal irgendein Polynom. Und dieses Polynom nenne ich Q2. wenn wir Nullstellen von Polynomen haben, dann nenne ich jetzt einfach diesen Linearfaktor hier vorne, Q1, und dann habe ich eine Faktorisierung vom Minimalpolynom, so wie in dem Resultat, was wir uns gerade angeschaut haben, Q1 mal Q2. Jetzt haben wir also die Voraussetzung von Lemma 5. Situation werfen. Da können wir nochmal zu dem Lemma zurückgehen. Was war da los? Minimalpolynom war Q1 mal Q2, das haben wir jetzt. Und dann stand da, die Dimension vom Kern von irgendwas ist der Grad von dem ersten Faktor, also hier von x minus Lambda. Welchen Grad hat x minus Lambda? Aha, das heißt, da haben wir jetzt schon einen eindimensionalen Teilraum, nämlich den Kern von Beta eingesetzt in Q1. Aha, gut, passt genau zu dem, was das Lemma sagt. Wir schreiben das mal auf. Und zwar war das Teil A, den wir gerade benutzt haben. Da sehen wir jetzt, dass die Dimension vom Kern von Q1 eingesetzt Beta, 1, 2, 3 Klammern auf, 3 hinzu, der Grad von Q1 ist, und wie Sie mir gerade richtig gesagt haben, ist der Grad 1. Das sieht irgendwie so aus, als seien wir fertig, oder? Wir wollen nur was über den Eigenraum sagen. Das heißt, wir müssen jetzt noch hinkriegen, dass der Eigenraum, um den es geht, einfach nur dieser Kern ist. Gucken wir uns das mal eben an. Wir können ja einfach mal Beta wirklich in Q1 einsetzen. Schauen. Da oben steht Q1. Wenn ich da Beta einsetze, was passiert denn? Das machen wir doch die ganze Zeit, Sachen in Polynome einsetzen. Können Sie mir erzählen, was rauskommt, wenn ich Beta in Q1 einsetze und es wirklich nur hinschreibe? Was passiert? Seien Sie mutig, setzen Sie Beta ein. Ja? Fast. Beta minus ist richtig, das Lambda lasse ich auch gelten, aber wenn man in Polynome aus Kx, Abbildung oder Matrize oder sowas einsetzt, da muss man doch immer beim Absoluten gucken, was müsste man hier jetzt noch beachten beim Einsetzen? Woher kommt das Absolut? Ja. Dankeschön. Wir sind im Abbildungsland, also die identische Abbildung. Und da wir alles auf U machen, schreibe ich U hin. Aha, das heißt, wenn wir Beta in Q1 einsetzen, kommt die Abbildung raus, Beta minus Lambda mal Identität. Ja, aber der Kern davon ist dann doch genau der Eigenraum zu Lambda. Das ist doch gerade der Witz. Das machen wir die ganze Zeit. Dann ist der Eigenraum innerhalb von U, habe ich das jetzt hingeschrieben, von Lambda bezogen auf die Abbildung Beta, das gleiche der Kern von Beta. Das heißt, die Dimensionen sind gleich, also ist die Dimension vom Eigenraum 1 und alles ist fertig. Und wir können ja, bevor wir weitergehen, mal kurz überlegen, warum wir sowas vielleicht wissen wollen. In was für Situationen ist das eine gute Info, dass, oder eine hilfreiche Info, dass irgendein Eigenraum nur Dimension 1 hat? Und zwar auch garantiert. Die kann hier nicht größer werden. Ja. Ja, genau. Warum spielt das im Zusammenhang mit der Realisierbarkeit eine Rolle? Sagen wir mal, Sie haben den einen Wert Lambda. So, Möglichkeit 1, Sie wollen was Realisierbares bauen, dann wollen Sie vielleicht irgendwas vermeiden. Oder ich frage Sie nach einem Beispiel, wo was nicht diagonalisierbar ist, und dann kann man sowas vielleicht benutzen. Wie würden Sie es machen? Wie würden Sie bauen? Überlegen Sie weiter, Publikumsjura, ich habe Sie eine halbe Hand gesehen. Vielleicht überlegen noch mehr Leute. Ja, Sie dürfen zuerst, weil Sie angefangen haben. Ja. Ja. Ah, Sie versuchen quasi aus der anderen Richtung zu überlegen. Ich war jetzt bei algebraischer Vielfachheit, als Sie angefangen haben zu sprechen, wenn die Dimension des ganzen Raums größer ist als 1 und man nur diesen Eigenwert sieht, dann hätte ich gedacht, okay, entweder sind dann da noch andere Faktoren, bei denen man eben keine Nullstellen sieht, oder man sieht nur diesen einen Eigenwert, aber im charakteristischen Polynom dann mit einer höheren algebraischen Vielfachheit. Und dann würde in dem Moment, wo irgendwas alphazyklisch ist und das so aussieht, hier rauskommt, die Dimension vom Eigenraum ist nur 1, das heißt, die geometrische Vielfachheit ist 1 und die ist dann kleiner als die algebraische und deswegen können wir nicht diagonalisierbar sein. Ja, das ist cool, das kann man machen. Hat da noch jemand eine andere Idee? Ja? Eine Frage? Ja. Nee. Danke, das ist eine super Frage. Und das ist nämlich auch genau der Witz, wie wir später Sachen zusammenpuzzeln. Es könnte sein, dass man mehrere solche Teilräume hat und in allen ist der Beitrag von unserem Eigenwert Lambda immer nur 1, aber insgesamt kann der Eigenraum in ganz V dann durchaus größere Dimensionen haben, weil der halt mehrere solche Beiträge hat. Ja, das werden wir später auch sehen. Ich hoffe, ich denke dann dran, dass ich dann sage, wissen Sie noch, als wir dieses kurze Gespräch hatten, ja, genau, also so mehrere Blöcke in der Matrix und dann kann man so Beiträge von Eigenwerten sehen und so, ja. Noch andere Ideen? Oder Fragen? Überlegen Sie noch? Sie dürfen weiter überlegen. Genau, also die Richtung, in die Sie jetzt zu denken scheinen, und das finde ich gut, ist, man kann das benutzen, um etwas zu basteln, was nicht diagonalisierbar ist. Genau. Also das könnte, wenn Sie das so als Baustein im Hinterkopf behalten, falls ich Sie nach etwas frage, was nicht diagonalisierbar ist, und wir machen ja später ganz viel Normalform, Puzzle und Sudoku und so, und dann wird das vorkommen. Dann gebe ich Ihnen so ein paar Zutaten und sage, hier, basteln Sie mal 2 Varianten von dieser Abbildung, eine diagonalisierbare und eine nicht diagonalisierbare. Und Sie werden sehr schnell so einen Blick dafür kriegen, wie muss alles zusammengepuzzelt sein, damit es so ist oder so. Und manche können das gut über die Räume sehen, manche können das gut über die Matrizen sehen, manche können das gut über die Polynome sehen. Es ist wirklich unterschiedlich. Gucken Sie später, was Ihnen liegt. Aber da ist sowas wie dieses Korollar dann Gold wert. Da können Sie drauf und sagen, ah, Moment, ich muss einfach nur was Alphazyklisches da reinbauen mit einer Dimension, die groß genug ist und die Vielfachheiten dürfen nicht zusammenpassen. Fertig. Okay. Das war das Korollar. Dann kommt jetzt wieder so ein Lemma, wo technisch sehr viel passiert und wo ich die Idee erkläre und dann aber ein paar Details nur in einer Podcast-Folge mache. Das heißt, das reißen wir jetzt an und dann gehen wir alle weg. Ich wollte gerade sagen nach Hause, aber nee, ich weiß, viele von uns gehen dann ja nicht nach Hause. Also schauen wir uns das Lemma an. Wir beginnen mit der Situation, ich habe es vorhin angedeutet, das ist jetzt quasi die andere Richtung. Wir beginnen mit der Voraussetzung, dass das Minimalpolynom sich schreiben lässt als Potenz von einem Irreduziblen. Dann schnappen wir uns einen alphazyklischen Teilraum und wir setzen voraus, dass der eine möglichst große Dimension haben soll. Wir sehen gleich auch warum. Wenn man nämlich so anfängt, also erstens, Minimalpolynom hat diese besondere Form, zweitens, möglichst großer alphazyklischer Teilraum, dann, so zeigt dieses Lemma, kann man da ein sogenanntes Komplement zu finden. Das heißt, wir finden einen Teilraum W, der mit der direkten Summe mit U den ganzen Raum gibt, V, und der auch Alpha-invariant ist. Das heißt, wir haben hier so eine Alpha-invariante Zerlegung gefunden von V. Und das ist auch wichtig, das Minimalpolynom ändert sich nicht, wenn wir von Alpha zu diesem großen Teilraum U wechseln. Das kann für Rechnungen hilfreich sein, dass man da Informationen über das Minimalprimum bekommt. So, und das ist auch wieder so ein Fall, wo wir mit vollständiger Induktion argumentieren. Das heißt, wieder ist wichtig, dass unser Vektorraum endlich erzeugt ist. Und da ich auch eine Tafel habe, wische ich nicht, sondern wir legen gleich los. Und ich schreibe Skizze, weil der Beweis nicht vollständig sein wird. Möglichkeit, so einen alpha-typischen Teilraum herzunehmen, dass es der ganze Raum ist, also auch nur der Nullraum. Und die einzige solche Zerlegung ist dann Nullraum, direkte Summe Nullraum. Das heißt, alles, was da steht, stimmt, aber wieder auf langweilige Art und Weise. Also ist da nichts zu zeigen. Na gut. Wir kennen das Spiel inzwischen, jetzt sei die Dimension mindestens 1, der Satz sei richtig, oder die Behauptung und Lemma sei richtig für Vektorräume, die eine kleinere Dimension haben. Könnte selber alpha-zyklisch sein. Das heißt, dann wäre dieser möglichst große Teilraum U, den wir da wählen, einfach V selber. Und dann ist der alpha-invariante Teilraum, mit dem man diese Zerlegung hinkriegt, der Nullraum. Und alles, was da steht, ist automatisch richtig. Erster Fall. Langweilig, aber alles stimmt. Zweiter Fall. V ist nicht selbst alpha-zyklisch. Das heißt, die Dimension von U ist wirklich kleiner. Und dann kommen wir zu einer Fallentscheidung, die ich dann in Podcast-Folgen mache oder in einer Podcast-Folge. Das heißt, dann hören wir auf. Wir wenden nämlich Satz 10, 20 an. Da ging es darum, unter anderem ging es darum, dass das Minimalpolynom, oder ja, also dass wenn wir einschränken auf so einen Teilraum, dass da das entsprechende charakteristische bzw. Minimalpolynom das Große vom großen Raum teilt. Das heißt, damit können wir uns jetzt ein Polynom T ernehmen aus Kx, so das gilt. Das schreibe ich einmal hin. Das Minimalpolynom von Alpha das ist jetzt ein Teiler vom Minimalpendulum vom Alpha, von Alpha auf dem ganzen Raum. Deswegen mein T. Aber Moment, wir wissen doch, dass das Minimalpendulum von Alpha so eine besondere Form hat. Das war doch einfach nur Q hoch K. Dann müssen alle Teiler davon auch diese Form haben. Das heißt, das Minimalpendulum von Beta ist jetzt auch Q hoch irgendwas. Das heißt, ich kann jetzt da irgendwas hinschreiben, da existiert ein M, da hier existiert M aus, sagen wir, N0, so, dass das Minimalpendulum von Beta auch diese Form hat, Q hoch irgendwas, Q hoch M. So, das gilt immer, diese Idee werden wir oft verwenden, wenn man Alpha einschränkt auf Alpha-invariante Teilräume und wenn das Minimalpolynom von den großen Polynomen eine besondere Form hat, dann vererbt sie sich häufig auf die Einschränkungen auf die Teilräume. Das sehen wir hier. Und jetzt wählen wir U zusätzlich zu der großen Dimension auch noch so, dass der Exponent da oben möglichst groß ist. Möglichst großen Dimensionen und wenn wir da die Möglichkeit haben, hier diese Exponenten unterschiedlich zu wählen, kann ja sein, dann wählen wir einen aus, wo dieser Exponent möglichst groß ist. Also erst die möglichst große Dimension, dann der Exponent hier möglichst groß. So, und wenn wir das alles haben, dann kommen wir zu einer Fallunterscheidung, die ich in der Podcast-Folge bespreche. Und zwar ist es eine Fallunterscheidung für den Faktorraum V hoch U. Denn man kommt dann auf zwei Fälle. In dem einen Fall ist dieser Faktorraum V hoch U selbst unzerlegbar für die von Alpha bewirkte Abbildung und in dem anderen Fall nicht. Und die Argumente sind etwas unterschiedlich. Und in der Podcast-Folge werde ich genau erklären, wie man da hinkommt und wie man diese beiden Fälle behandelt. So, das bedeutet jetzt Folgendes. Das bedeutet, Sie kriegen mehrere Podcast-Folgen, wo noch Stückchen von Beweisen erklärt werden. Und nächste Woche beginne ich dann die Videoaufzeichnung, die ich mache, als Ersatz für die Vorlesung am Dienstag, die ausfällt wegen des Tags der Lehre. Diese Videoaufzeichnung beginnt dann mit dem nächsten Resultat, also mit Lemma 11.8. Und dann mache ich halt das, was ich schaffe. Ich mache einfach 90 Minuten Videoaufzeichnung. Und Sie haben dann eine knappe Woche Zeit, um sich die anzugucken. Da ist ja noch der Feiertag dazwischen und so. Okay? Wenn noch was ist, ich stehe hier. Jean-Luc ist auch da. Aber die Vorlesung ist dann jetzt zu Ende. Und wir sehen uns vielleicht nachher. Und ansonsten dann bald. Bis dann.